Ich lese heute von Ina May, Isa Kiesel. Die Vergangenheit lebt und manchmal fordert sie den Tod. München 1958. Ein unbekannter Toter wird am Ufer der Isar aufgefunden. Ein Mann mittleren Alters. Todesursache: zahlreiche Schädelverletzungen aufgrund massiver Gewalteinwirkung. Tatwaffe: eine Axt oder ein Beil. 50 Jahre später. Ein alter Tagebuchauszug erreicht Gabriel Gutensohn, Professor für Kriminologie an der LMU München. Die Aufzeichnungen berichten von Blut, das an den Wänden klebt, vom Eindruck einer Tat, an die sich der Schreiber nicht erinnern kann. Gutensohn gerät in den Sog einer geheimnisvollen Familiengeschichte und erfährt, dass raffinierte Lügen tödlich sein können. Prolog. Der Junge hatte dort oben auf dem Speicher etwas entdeckt. Sie konnte es von seinem Gesicht ablesen, wusste aber zugleich, dass er es mit keiner Silbe erwähnen würde. Sie spürte den dunklen Schatten, der über ihm schwebte, mit jeder Faser ihres Herzens. Ein Schatten, der aus der Vergangenheit gekommen war. Die alte Frau sprach ihre Gedanken ebenso wenig aus wie der Junge die seinen. Was konnte er gefunden haben? Das Tagebuch? Jemand musste es all die Jahre versteckt gehalten haben, aber der Zufall war ein komischer kleiner Mann mit einem großartigen Sinn für Humor. Der Raum dort oben, früher war sie einige Male da gewesen. Entdecken wollte sie gar nichts. Und heute war da längst kein Raufkommen mehr möglich. Der Rollstuhl versperrte einem den Zugang, und ihre Beine hatten sich längst daran gewöhnt, in Ruhe gelassen zu werden, ja, sie forderten diese Ruhe sogar, manches Mal mit aller Gewalt. Sie musste ihn nicht erst genauer betrachten, um zu erkennen, dass eine Veränderung mit ihm vorgegangen war. An diesem regnerischen Vormittag hatte er fröhlich erklärt, dass er den Altertümern im Speicher nun endlich einmal zu Leibe rücken wolle. Nicht ein Hauch dieser Fröhlichkeit war jetzt noch spürbar. Ihr Albtraum war zu seinem geworden und es gab kein Entkommen daraus. Sie hatte die Geheimnisse gehütet und somit ihr einst gegebenes Versprechen gehalten. Sie konnte sich noch lebhaft an das Entsetzen erinnern, das sie damals empfunden hatte. Ein Grauen, das die Grenzen ihres bisherigen Denkens überschritt und ihr den Wiedereintritt in die Welt der Normalität, wie sie sie kannte, verwehrte. Der Junge musste die Aufzeichnungen entdeckt haben. Seine Empfindungen waren beinahe greifbar. Und auch für ihn gab es jetzt kein Zurück mehr. Der Mord lag schon so lange zurück, diese beiden abscheulichen Morde. Aber wo begann die Wahrheit und wer bestimmte, wo sie zu enden hatte? Doch sie waren beide ein Teil dieser Wahrheit. Was sollte sie ihm sagen? Was konnte sie ihm sagen? Er wagte kaum, sie anzusehen, und seine Stimme klang ein wenig angestrengt und blechern, als er zu scherzen versuchte. »Die Juwelen müssen dann ja wohl irgendwo im Keller sein.« Und noch während er das formulierte, sah er vor sich die zeilenlosen Seiten vergilbten gelblichen Papiers, auf denen die Buchstaben aus schwarzer Tinte erschreckend scharf und klar hervortraten. War es das, was man gemeinhin eine seltsame Fügung nannte? Einen Zufall? Dass der große Spiegel ausgerechnet im selben Moment, in dem er mit der Fußspitze leicht dagegen stieß, ins Rutschen geriet, nachdem er zuvor Jahrzehnte in genau der gleichen Position zugebracht hatte? Und passierte es ebenso zufällig, dass er den Mechanismus des Geheimfachs betätigte, indem seine Hand haargenau die Stelle auswählte, um die sprichwörtlichen 7 Jahre Pech zu verhindern, an der sich der unsichtbare Auslöser befand? Der Spiegel war in seiner gesamten Machart an Hässlichkeit kaum zu überbieten. Dämonen und grässlich verunstaltete Leiber, Köpfe ohne Augen, ohne Seele starrten einem bei jedem Blick entgegen. Doch vielleicht war das ja der Grund, weshalb jemand genau dieses Versteck gewählt hatte. Etwas Hässliches, um dort ebenso Hässliches zu verbergen. Er hätte wohl alles dafür gegeben, um es ungeschehen zu machen, wollte das Geschriebene ein für allemal aus seinem Gedächtnis verbannen, aber dafür war es ein bisschen zu spät. Er durchlebte die Not des Schreibers, ahnte das Schreckliche. Die Schrift, zuerst noch verschwommen, wurde schärfer, stellte sich auf seine Augen ein, wie sie das auch getan hatte, als er das Buch zum ersten Mal aufgeschlagen hatte. Alfred König stand da, so makellos lesbar, als wäre es erst gestern aufgeschrieben worden. Alfred König. Es war der Name seines Großvaters. Kapitel 1. Eine Täterin, die in Abwesenheit der Eltern für einen 5-jährigen Jungen zu sorgen hatte, wollte dem Kind in einer Sitzbadewanne mit einer mehrfach angedrohten Heißwasserdusche wegen Bettnässens einen Denkzettel verpassen. Sie verbrühte den Jungen, den sie mit der anderen Hand in die Wanne drückte, durch etwa 5 Minuten langes Abbrausen mit heißem Wasser von 75 bis 88 Grad Celsius so schwer, dass er nach 2 Tagen verstarb.
»Was?«
erkundigte sich Werner Dorfmann. Sein Freund war gerade unversehens bei ihm eingefallen. Gabriels Besuch war bestimmt keine Seltenheit, doch hier war er es. Die beiden befanden sich in einem hellgekachelten Raum im Gerichtsmedizinischen Institut, wo Dorfmann gerade dabei war, Vorbereitungen für eine toxikologische Analyse zu treffen. »Was?« war die Kurzform für »Sag, was tust du hier?« wo der Rechtsmediziner Gabriels Abscheu vor jeder Art von Tod nur zu gut kannte. Wenn es sich irgendwie vermeiden ließ, und im Normalfall ließ es das auch, mied Gutensohn das Institut, als könnte er sich hier mit dem blasse Haut- und Verfallsyndrom anstecken.
»Wenn du unser Geplänkel fortsetzen willst, das Publikum ist verschwiegen und unauffällig, aber ich warne dich, es langweilt sich auch recht schnell, zu Tode.«
Er sprach von einer Diskussion, die am vergangenen Abend zwischen ihnen stattgefunden hatte. Dabei ging es wie so oft um eines ihrer beider Lieblingsthemen: Spurensuche, das Leben an und für sich, Frauen, wie Gott sie schuf, und selbstverständlich das Verbrechen. Dorfmann und Gutensohn waren sich ein wenig in die Haare geraten. Es war nichts Ernsthaftes gewesen, war es nie. Und jetzt dachte Dorfmann offenbar, dass Gabriel gekommen war, um nach eingehender Sichtung entsprechender Literatur in der Unibibliothek einen weiteren Sieg zu feiern. Gutensohn lehrte Kriminologie und Kriminalpsychologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er war einer der Privatdozenten dort, einer von denen, die in beruflicher Hinsicht nichts Richtiges zustande gebracht hatten, wie Dorfmann oftmals scherzhaft anklingen ließ. Werner Dorfmann war der Vorstand des Gerichtsmedizinischen Institutes, konnte aber nur schwer die Hände von seinen Toten lassen, natürlich rein medizinisch. Und so unauffällig war dieses Publikum zumeist auch gar nicht. Entsprechend viel Wirbel wurde hier nämlich um jeden einzelnen Patienten gemacht. Das Institut beherbergte 2 Gebäudebereiche, zum einen die Pathologie, zum anderen die Gerichtsmedizin, wobei alle ungeklärten Todesfälle und Unfälle automatisch an die Mediziner gingen. Entsprechend unterschiedlich war auch jeweils die Personalbesetzung.
»Nicht zum ersten Mal macht mir dein Publikum Angst. Stille, überall Stille. Dieses gelangweilte Schweigen malträtiert meine Nerven. Ich habe übrigens scheußliche Neuigkeiten.«
Gutensohns nette Antrittsrede ließ nichts Gutes erahnen. Er konnte verwirrend, grauenhaft stur und zusammenhanglos sein. Das war heute nicht anders. Eine begnadete Mischung. Dorfmann dachte an die armen Studenten, die ausharren mussten, komme, was da wolle. Aber irgendetwas stimmte nicht. Gabriel klang bedrückt, und die sonst von ihm ausgehende Gleichgültigkeit war wie weggefegt. Dafür zeigte sich sein ansonsten eher gemäßigter Zynismus.
»So ein Arzt hat mir gerade etwas von einem Sarkom in meinen alternden Knochen vorgeschwatzt, und nun bin ich gezwungen, mich ein wenig früher mit meinem Ableben zu beschäftigen, als ich das eigentlich vorhatte.«
Dorfmann registrierte zuerst den lauernd angriffslustigen Unterton in Gabriels Stimme, ehe er sich mit dem Gesagten selbst beschäftigte, mit den sogenannten nackten Tatsachen. Vielleicht gehörte es ja zur Natur des Menschen, alles Unangenehme weit von sich zu weisen, bevor einem irgendwann keine andere Wahl mehr blieb, als dem ins Gesicht zu schauen. Er war nicht auf das vorbereitet, was da auf ihn zukam, ganz und gar nicht vorbereitet.
»Bei welchem Arzt warst du denn?«
Es war in Anbetracht der Situation eine eher belanglose Frage. Jeder Arzt war in der Lage, eine Blutuntersuchung vorzunehmen und ein Röntgenbild zu erstellen und in diesem Fall wohl auch auszuwerten. Dorfmann hätte vielleicht gewollt, dass sein Freund damit zu ihm gekommen wäre und sich nicht an so einen Arzt gewandt hätte, der ihm die Zukunft aus der Schattenhaftigkeit einer Röntgenaufnahme herauslas. Ein namenloser Quacksalber, der sich nicht einmal die Daten seiner Patienten merken konnte, ohne eine Krankenakte vor sich zu haben. Wer sein Medizinstudium mit einer 1 abschloss, wurde eben Arzt. Eine totschicke Angelegenheit.
»Nein«,
schimpfte Werner Dorfmann ungehalten mit sich selbst.
»Das war ungerecht. Wer war denn nun zynisch?«
Ein Sarkom war die Bezeichnung für eine seltene Art von bösartigem Knochenkrebs. Man erkennt ihn auch ohne weitere Tests, wenn man das jeweilige Bild vor sich hat, dessen war sich Dorfmann trotz der Mäkelei bewusst. Wahrscheinlich war gerade das Unabänderliche der eigentliche Schock.
»Ich war nirgendwo, zumindest nicht heute. Da habe ich nur das Telefon bedient. Es ist schon ein bisschen her. Der Kerl war mir völlig fremd. Ich habe nichts übrig für Mitleidsbekundungen. Da ziehe ich selbst deine stillen Patienten noch vor.«
Gutensohn erklärte die Dinge nicht gerne. Er erledigte sie einfach. Doch daran war nichts einfach.
»Das bedeutet, du hast schon länger davon gewusst. Du musst doch zumindest etwas geahnt haben. Du bist doch noch nicht hirntot. Warum erschreckst du mich ausgerechnet jetzt damit? Die Freude hättest du dir schon viel früher gönnen sollen. Es ist herrlich, wenn einem der älteste und beste Freund so eine Neuigkeit eröffnet. Was denkst du dir eigentlich dabei?«
Werner Dorfmann war längst aufgestanden. Der Bluttest konnte warten, seine Wut jedoch nicht. Er hatte große Lust, Gabriel zu beleidigen. Ja, er hätte ihn liebend gerne geschüttelt, gebeutelt, geschlagen. Wie ein Tier im Käfig rannte er von einer Ecke zur anderen, während Gutensohn ganz ruhig an seinem Platz stehen blieb. »Au, au«, sagte er sich, aber so etwas war zu erwarten gewesen.
»Hin und wieder ein Stechen im Arm«, dann und wann leichtes Fieber. Man erkennt eine Krankheit doch erst, wenn sie zu einer geworden ist. Das gilt natürlich nicht für euch Gerichtsheinis. Ihr seid ja so was wie Hellseher. Jetzt wirst du aber dramatisch. Das soll mich wohl ablenken, aber damit wirst du keinen Erfolg haben, mein Freund.
Dorfmann ließ sich davon offensichtlich nicht beeindrucken. Wenn Gabriel meinte, nicht krank zu sein, dann war er das natürlich auch nicht. Wie hilfreich. Gutensohn wollte nichts beschönigen, er wollte sich aber auch nicht mit zukünftigen Maßnahmen beschäftigen. Er würde nachdenken müssen, aber morgen war schließlich auch noch ein Tag. Im Augenblick wollte er von dem Ganzen nichts wissen. Später kam wahrscheinlich eine dezente Verzweiflungsphase und dann, wer wusste das schon so genau? Werner dagegen war zornig. Es war nicht allein Gabriels unvermutetes Auftauchen mitsamt seiner grausigen Offenbarung. Doch einmal angefangen schien heute der Tag der Entdeckungen zu sein.
»Du hast recht. Dramatik steht mir nicht besonders gut. Wenden wir uns jetzt der zweiten Neuigkeit zu. Habe ich erwähnt, dass ich einen Brief bekommen habe, einen sehr sonderbaren Brief?«
Gutensohn wartete. Das konnte er gar nicht erwähnt haben, weil er den Brief erst heute Mittag erhalten hatte. Werner Dorfmann lehnte sich mit dem Rücken an irgendetwas, an das Gabriel sich sicher nicht lehnen würde. Dorfmann hasste es, wenn er in knappen Sätzen etwas anschnitt und dann mir nichts, dir nichts einfach das Thema wechselte. Er hatte gesagt, was es dazu zu sagen gab, und peng! Krankengeschichten waren ihm verhaßt, vor allem solche, die sich in pingeligen Beschreibungen ergötzten und schließlich in Heulen und Zähneklappern endeten. Nein, besten Dank! Bei den meisten Menschen in seinem Alter stieß man zwar unweigerlich darauf, doch das bedeutete noch lange nicht, dass man dem Erzählerdrang jedes Mal gleich nachgeben musste. Für ihn war es genug, seinem Freund von der erschreckenden Diagnose erzählt zu haben, aber es gab noch andere Dinge, über die er mit ihm reden wollte. Dorfmann seinerseits hatte keine Lust, das Spiel nach Gabriels Regeln weiterzuspielen und fragte deshalb,
Was hat dir der betreffende Arzt geraten, den Tumor entfernen zu lassen? Chemotherapie, Bestrahlung?
Natürlich, dazu raten sie einem ja immer. Ich habe dankend abgelehnt.
Das kannst du nicht!
Dorfmann wusste, dass er regelrecht verzweifelt klang, doch das war nun einmal nicht zu ändern. Er machte sich Sorgen. Nein, das stimmte nicht. Es war mehr als nur das. Er hatte schlicht Angst.
Ohne eine OP bleiben dir nicht mehr als ein paar Jahre, bevor der Krebs dich aufgefressen hat. Das weißt du genauso gut wie ich. Also hör auf den tapferen Ritter herauszukehren. Du kannst nicht einfach aufgeben, dich auf die faule Haut legen und warten, bis es eines Tages soweit ist.
Der Krebs hat sich häuslich eingerichtet. Es ist womöglich schon gar nicht mehr zu ändern. Und ich habe nicht vor, mich, wie du es bezeichnest, auf die faule Haut zu legen. Ich werde weitermachen wie bisher. Ich hänge an meiner Arbeit und ich hänge an dir, du alter Gauner. Und jetzt lass mich dir endlich von dem Brief erzählen.
Womöglich,
benutzte Dorfmann die gleiche Formulierung, nur mit anderer Betonung.
Pah, du hattest noch nie ein Talent für stichhaltige Diagnostik,
murmelte er vor sich hin. Einen Moment lang herrschte absolute Stille. Dorfmann war versucht, noch mehr zu sagen, ihm zu widersprechen, ihn umzustimmen, doch er sah ein, dass der Zeitpunkt nicht der richtige war. Gab es in diesem Zusammenhang überhaupt ein richtig oder falsch? Er war Arzt und beinahe jeder Tag seines Lebens war mit einem anderen menschlichen Schicksal verknüpft. Doch er hatte es längst aufgegeben, sich darüber Gedanken zu machen, das bescherte einem nur einen miserablen Schlaf. Jetzt aber war er gezwungen, nachzudenken. Und mit dieser Denkerei gäbe es sicher keine sonderlich gute Nacht.
»Was glaubst du, weshalb ich mich so aufrege? Weil du mir gleichgültig bist?«
Er beließ es dabei, zumindest für heute. Sie wussten beide, dass dieses Gespräch noch nicht beendet war.
»Was ist das für ein Brief? Droht dir jemand?«
»Einem alten Professor wie mir? Nein. Ich würde es als eine Art Hilferuf bezeichnen oder auch als billigen Scherz. Ich bin mir da noch nicht sicher, aber ich habe vor, mich darum zu kümmern. Du könntest mir übrigens helfen.«
Gutensohns erste Überlegung und selbstverständlich auch die naheliegende war, dass ein Kursteilnehmer den Brief geschrieben haben musste, zumindest aber jemand, der ihn und die Themen seiner Vorträge kannte. 3 Vormittage in der Woche hielt er Vorlesungen über die kriminalgeschichtliche Entwicklung und die dazugehörige Psychoanalyse. Ein verspätetes Täterprofil, wenn man so wollte. Verworrenes Zeug, wie er selbst oft meinte. Verworren, weil längst Geschichte. Doch in jede Geschichte waren Menschen eingebunden und das Schicksal schoss oft allzu gnadenlos seine giftigen Pfeile ab. Wer sich nicht rechtzeitig davor in Sicherheit brachte, wurde unweigerlich getroffen. Es war eine Handlung, die das Leben bestimmte, und das verstand sich immer noch am allerbesten auf Komik und Tragik. Für Gutensohn stellte dieser Brief eine Herausforderung dar, und genau das versuchte jemand, wie er vermutete, ihn herauszufordern. Werner Dorfmann wartete ab, was als nächstes kommen sollte. Hilferufe erreichten einen meist zu spät, und im Augenblick konnte er selbst ein leises Lied darauf anstimmen, über die Not des Nichtwissens. Er hatte eigentlich vorgehabt, seine Intention von heute Morgen zu Ende zu führen und sich selbst um einige Analysen zu kümmern. Er wollte die intensive, grausige Regelmäßigkeit seiner Arbeit für einen Tag durchbrechen und etwas tun, was er schon seit Jahren nicht mehr getan hatte. Doch was auch immer dieser Vormittag sonst noch an Überraschungen bereithielt, ihm reichten sie schon. Er war bei diesen Nachforschungen auf etwas gestoßen, etwas schier Unglaubliches, sollte sich seine Vermutung bestätigen. Daher war es kaum verwunderlich, dass er nicht den geringsten Drang verspürte, irgendeinen sonderbaren Brief auszuwerten.
»Fang mich doch, wenn du kannst«, oder so ähnlich.
Er war Gerichtsmediziner, Herrgott nochmal, und kein Graphologe. Und da war dieses kleine Mädchen. Gerade vor 2 Tagen war es auf blankem Stahl in eines der Kühlfächer geschoben worden, und ihm gegenüber hatte er eine Pflicht zu erfüllen. Und als hätte Gutensohn in seinen Gedanken herumgestöbert, erkundigte er sich jetzt.
»Was treibt dich denn plötzlich ins Labor? Leidet ihr an Personalmangel?«
Gutensohn versuchte diesem verdammten Sarkom, das ihm seit der Eröffnung des Arztes wie ein hässlicher Schatten überall hin folgte, für eine Zeit lang den Rücken zuzudrehen und sei es auch nur,
um sich auf einen seltsamen Brief zu stürzen, der nicht einmal einen Namen enthielt, oder um einen überarbeiteten Rechtsmediziner zu überfallen, der eben geradewegs in einen neuen Fall hineingestolpert war. Gutensohns Aufbereitungen für hungrige Studentenhirne waren allesamt entweder gelöst und bereits gesühnt oder aber auf ewig offen und rätselhaft. Doch Neugier war seine ureigene Todsünde, die achte, und da gab es noch andere.
»Soweit ich weiß nicht, übrigens eine fürchterliche Vorstellung, oder? Dann würde sich ja niemand finden, der deine Vorträge mit dem nötigen Drumherum aufpeppt.«
Dorfmann grinste schief, aber gleich darauf wurde er wieder ernst. Er unterstützte, wenn er konnte, Gabriels Spurensuche mit interessanten und hilfreichen Details. Und oft war das nicht einmal alles. Der Gefräßige kam alle Nase lang, um sich am Computersystem des Instituts ein paar Erfrischungen zu genehmigen. Dorfmann wäre es lieber gewesen, es würde nur wieder um eine seiner Nachforschungen gehen, aber heute war längst nicht alles wie immer, nicht einmal die Zwischentöne.
»Sagen wir, ich hatte einfach das Bedürfnis. Es geht dabei um ein Kind, ein kleines Mädchen, 3 Jahre alt.«
Richtig war, dass normalerweise Labor- und toxikologische Abteilung gewisse Untersuchungen übernahmen. Nur Dorfmanns alte Forscherseele wollte sich dann und wann, das kam auf den jeweiligen Fall an und auf den Zorn, den er hervorrief, davon überzeugen, dass er doch wusste, wie es funktionierte, dass das Feuer, die Leidenschaft in ihm noch hell genug brannte, um ja nicht so blass auszusehen wie die vielen Leblosen in den Kühlregalen.
»Sie liegt nur ein paar Türen weiter. Es handelt sich nicht um äußerliche Gewalteinwirkung, es geht um etwas wirklich Perfides. Und ich will unbedingt den Beweis dafür liefern. Unaussprechliches wurde der Kleinen angetan und ich gedenke denjenigen, die dafür verantwortlich sind, die Hölle heiß zu machen. Es nagt derart an meiner Substanz, mein Freund. Das ist mir lange nicht mehr passiert.« »Was bist du dabei auszugraben, verdammter Sumpf? Und etwas lauert darauf, dass einer von uns einsinkt. Wir sollten uns vertragen.« »Wir vertragen uns ja, aber mir hat deine Eröffnungsrede eben nicht gefallen. Die meiste Zeit bin ich nur Zaungast und da kommst du plötzlich an und schleppst mich mitten aufs Schlachtfeld«,
beklagte sich Werner Dorfmann.
»Nein, ich denke nicht, dass ich derjenige war«,
hielt Gutensohn dagegen.
»Vielleicht nicht, aber jetzt habe ich das blöde Gefühl, dass aus vollen Rohren auf mich gefeuert wird.«
Dorfmann hieb mit der blanken Faust auf einen der massiven Tische. Da kam der Kerl einfach hier hereinspaziert und überfiel ihn mit seiner beschissenen Neuigkeit, redete über Sümpfe und wohl demnächst auch noch über Krokodile. Er wollte seinem Freund helfen, das und nichts anderes. Ihm eine zufriedenstellende Antwort geben oder für sich selbst eine solche finden. Aber er wusste auch gleichzeitig, wie aussichtslos ein solches Unterfangen war. Der Krebs kam oft einfach so dahergeschlendert und meldete sich für gewöhnlich nicht erst höflich an. Worte waren zumindest nur das, Worte. Zu viel Tod, zu viele Tränen, diese alten Mauern waren damit vollgesogen. Es war eben nicht möglich, sich jeden Tag herauszuhalten, nicht in diesem Beruf. Und kein Wort der Welt vermochte den Schmerz erträglich zu machen. Gabriels Schmerz war sowohl physischer wie auch psychischer Natur und diesem anderen Schmerz doch so ähnlich. Dorfmann wünschte sich, es würde eines Tages ein solches Wort geben.
»Ich rede drumherum«, sagte Gutensohn schlicht. »Du redest drumherum«,
bestätigte Werner Dorfmann.
»Am besten, ich gehe nach Hause. Ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun habe.« »Dass du mir keinen Unsinn anstellst.«
Dorfmann ließ es wie eine Frage klingen.
»Wie könnte der aussehen?« wollte Gabriel wissen. »Weiß man bei dir nie. Welchen Kriminalfall hast du übrigens vor, für deine Studenten aufzubereiten?« »Dr. Crippen, London, 1910.« »Als würde mir das so viel sagen. Warte, das war der Arzt.«
Dorfmann klatschte in die Hände.
»Grandiose Leistung, Herr Professor, Dr. Dorfmann«,
meinte Gutensohn anerkennend.
»Na schön, genauer weiß ich es nicht«,
bekannte Dorfmann. Dann fiel ihm noch etwas ein.
»Ich habe auch was Neues. Wie nennt sich das? Ach, ich verstehe nichts davon. Jedenfalls hat der Wintergarten seit...«
Er zog seine Uhr zu Rate.
»Genau 2 Stunden Türen, die man zusammenschieben kann, wie eine Ziehharmonika. Wirklich praktisch. Ich glaube, es ist die erste Neuerung, seit Helga gegangen ist. Komm doch heute Abend vorbei und schau es dir an«, sagte Dorfmann. »Und bring diesen Brief mit«,
rief er ihm noch hinterher. Kapitel 2 1957 konnte die Berliner Mordkommission den Fall eines bei masochistischen Praktiken gefesselt auf seiner Couch erdrosselten Kaufmanns auf merkwürdige Weise klären. Der Täter hatte auf dem Schreibtisch ein paar aus dem Lager der Gummigroßhandlung, in welcher die Tat begangen worden war, entnommener Gummihandschuhe hinterlassen. Einer davon enthielt innen an der Stulpe einen Teilabdruck der linken Handfläche der als Täterin ermittelten Prostituierten. Gutensohns Plan für den heutigen Tag sah eigentlich eine detaillierte Auflistung der Fakten des Krippenmordfalles vor, den er in der nächsten Vorlesung behandeln wollte. Doch aus einem naheliegenden Grund, er mochte noch immer nicht näher darüber nachgrübeln, war er heute nicht in der Lage, sich wie sonst auf seine Arbeit zu konzentrieren. Vielmehr dachte er an dieses Kind, von dem Dorfmann gesprochen hatte, vielleicht weil er auf diese Weise den Zeitpunkt, sich mit seinem eigenen Problem beschäftigen zu müssen, noch etwas hinauszögern konnte. Vielleicht tat er es aber auch gerade deshalb, weil das Kind unwiderruflich tot war. Er dagegen war noch am Leben und glücklich darüber. Die Verzweiflungsphase hatte eingesetzt. Und wenn er Dorfmanns Andeutungen recht verstand, dann handelte es sich um ein Verbrechen. Und das war bei Gott tragischer, als es ein simples Knochensarkom sein konnte. Dorfmann hatte ganz recht. Es nagt an einem, nur darf man sich davon nicht auffressen lassen. Bisher gestand er sich ein, hatte ihn sein Egoismus allerdings genau davor bewahrt. Die Geschichte der Kriminalistik übte eine morbide Faszination auf ihn aus, Verbrechen zu hinterfragen, ohne das Blut der Opfer sehen zu müssen, Situationen auszuloten oder die verschiedensten Beweggründe zu durchleuchten, denn zu begreifen waren sie kaum. Eine einfache Variante gab es nicht. Die Facetten waren mit logischem Denken kaum zu bezwingen. Im Grunde genommen gab es beinahe keine Übereinstimmungen. Jedes Verbrechen hatte seine eigene Konstellation, und die Details des Hintergrundes verblassten allmählich, bis am Ende nur mehr ein Haufen Fakten und Daten übrig blieben. Aber selbst die krochen einem unter die Haut, erschienen einem, wenn man Pech hatte, noch im Traum. Über dieser Faszination aber vergaß man manchmal die Opfer. Doch was für einen Sinn sollte es haben, für andere zu leiden? Er hatte es nie geschafft, darauf eine befriedigende Antwort zu finden. Mit einem Mal kam er sich unerträglich arrogant vor. Die Ignoranz, die er all die Jahre so unbekümmert zur Schau trug, wurde ihm erst jetzt richtig bewusst. Sie hatte ihm Flügel verliehen. In den Augen seiner Studenten war er übermächtig und allwissend. Jetzt machte sie ihn krank, wie nicht einmal der verdammte Krebs es konnte. Gutensohn suchte die unerfreulichen Erkenntnisse schleunigst dorthin zurückzudrängen, wo sie hergekommen waren, schlug das dicke Buch auf, das vor ihm lag, und war gerade im Begriff, seine Notizen in Angriff zu nehmen, als ihm der Brief wieder einfiel. Er steckte noch immer dort, wo er ihn hingetan hatte, nämlich in der hinteren Hosentasche. Er konnte später nicht einmal mehr sagen, was ihn dazu bewog, das völlig unzusammenhängende Geschreibe noch einmal zu lesen, doch er schob seine Arbeit beiseite und zog das Blatt Papier aus dem eselohrigen Kuvert, das in seiner Hosentasche augenscheinlich doch etwas gelitten hatte. Er war sicher, wenn er dem Brief eine Bedeutung verlieh, dann nahm er damit die Herausforderung an, ob derjenige, der ihn geschrieben hatte, nun einen Spaß versuchte oder nicht. Doch genau das galt es herauszufinden, und wenn er ehrlich war, wünschte er sich nichts mehr als ein wenig Ablenkung. Nur so ein bisschen, bevor, was immer in seinem Arm hockte, auch noch auf seinen Kopf übergreifen würde. Er hatte den Arzt erst heute Morgen angerufen. 3 ganze Wochen waren seit der Untersuchung vergangen. Dabei war ihm seit langem klar, dass etwas nicht stimmte. Man nannte es wohl den Mut der Verzweiflung. Kindern wurde gesagt, sie müssten tapfer sein. Doch wo blieb seine Tapferkeit? Er schien das Wissen um gewisse leidige Unstimmigkeiten bereits Wochen und Monate mit sich herumzutragen, doch war es dieser Vormittag, der alles veränderte. Wieder, und dieses Mal um einiges energischer, er hätte den Brief beim Auseinanderfalten in seiner Hast beinahe zerrissen, machte er sich daran, ihn zu lesen, ihn wirklich zu lesen. Er war nicht etwa aus einzelnen Buchstaben zusammengesetzt oder etwas ähnlich Abenteuerliches. Er war per Hand geschrieben worden, auffällig war nur, dass der Schreiber bemüht gewesen war, Druckbuchstaben zu verwenden. Gutensohn schloss daraus, dass derjenige nicht an seiner Handschrift erkannt werden wollte, und das wiederum hieß, er kannte die Person tatsächlich, zumindest in irgendeiner Form.
Januar 1984. Meine Seele wird von unzähligen Erinnerungen geplagt. Ich halte sie dafür, weil ich mich selbst darin sehen kann, wenn ich mich auch nicht erkenne. Vielleicht hilft es mir, alles aufzuschreiben, vielleicht schaffe ich es so, aus all den Bruchstücken ein Bild zu formen, etwas, das irgendwie einen Sinn ergibt. Den ersten Traum, wofür ich ihn allerdings bis heute nicht halte, hatte ich vor etwa einem halben Jahr. Es gab schon früher einige seltsame Momente, in denen ich mich in eine entsetzlich ferne, fremde Welt zurückversetzt fühlte. Doch nie zuvor waren diese Gelegenheiten so intensiv gewesen, wie das jetzt der Fall ist. Da ist so viel Blut. Es klebt überall an den Wänden, an den Vorhängen, ja sogar an mir, in meinem Gesicht. Ekel überfällt mich und wie in Trance wischt meine Hand über die beängstigende, dunkelrote Masse. Da ist auch noch etwas anderes, etwas Grauenvolles, Unaussprechliches. Doch meine Augen verschließen sich davor. Darauf folgt jedes Mal eine unüberbrückbare Leere, in der es nur Dunkelheit gibt. Eine undurchdringliche, beängstigende Schwärze, die mein Denken erfüllt und mich in ihrem Kern gefangen hält. Ich frage mich, was mit mir passiert. In winzigen Happen bekomme ich meine Vergangenheit vorgesetzt. Es heißt schlucken oder daran ersticken, und so schlucke ich bereitwillig. Und gerade jene Bilder sind es, die mir mehr als alles andere Angst machen und mich zugleich in meinem tiefsten Inneren berühren. Sie sprechen zu mir, doch ich kann ihre Sprache nicht verstehen, noch nicht. Etwas durch und durch Verdorbenes streckt seine Klauenfinger nach mir aus. Sein fauliger Gestank weht mir entgegen. Gott helfe mir!
Er las ihn auch noch ein zweites und ein drittes Mal. Er musste zugeben, der Inhalt klang nicht unbedingt nach einem schlechten Scherz. Doch wie in aller Welt sollte er das beurteilen? Er hatte ja nichts in der Hand, nur diese Zeilen, die von unbestimmten Ängsten und Zweifeln sprachen, die dem Wort Vergangenheit am Ende ein Fragezeichen gaben. Ein Fragezeichen. Der Brief enthielt nichts weiter. Niemand stellte eine konkrete Forderung oder bat um Hilfe. Nun bis auf »Gott helfe mir«, aber das galt natürlich ausschließlich dem einen.